Guten Morgen, liebe Sabine. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und wir freuen uns sehr, dass du da bist. Und wir freuen uns aufs kommende Gespräch. Und ich würde dich einmal kurz vorstellen, auch kurz was zur Gemeinschaft in Tamera sagen. Und dann starten wir mit der ersten Frage.
Wunderschönen guten Morgen.
Also, guten
Ja,
Morgen.
danke.
Also, liebe Sabine, du bist gemeinsam mit Dieter Duhm einer der Mitgründerinnen von Tamera, eine Gemeinschaft, die nun seit über 40 Jahren in Portugal besteht und der mittlerweile circa 200 Menschen angehören. Und Tamera ist eine Friedensforschungs- und eine Ausbildungsgemeinschaft, hat ihren Beginn 1978, wo alles mit einer kleinen Gruppe von Menschen begann. Und es ist eine Gemeinschaft, die eine neue Friedenskultur etabliert, darüber sprechen wir noch. Und die Vision ist eine Welt ohne Krieg, ohne Gewalt und somit eine postpatriarchale und postkapitalistische Gesellschaft, ja, wo wir ja jetzt alle direkt oder indirekt die Auswirkungen auch spüren. Und diese Vision setzt ihr um durch den Aufbau von Heilungsbiotopen, denn sobald genügend Menschen als Gemeinschaft und in einer Kultur des Friedens miteinander leben, kann sich kollektiv auch und global etwas ändern, ja, und im Feld sozusagen etwas Neues in die Welt setzen. Und das setzt sowohl innere als auch äußere Friedensarbeit voraus. Das ist ja so auch dein Thema, was dich ja, dein Leben lang sozusagen umtreibt. Und bitte beschreib doch mal Tamera in deinen Worten, weil es ist ja, ich habe es gerade gesagt, dein Lebenswerk, kann man ja fast sagen.
Wow, das war aber jetzt eine schöne, umfassende Einführung, wo du ein paar Grundgedanken sehr, ja, toll zusammengefasst hast. Und für mich ist Samera tatsächlich in der Vision ein erster Ort, der sich mit der urgeschichtlichen Quelle einer Friedenskultur verbindet. Also wo wir davon ausgehen, dass es das Kernwissen für eine Friedenskraft auch als gesellschaftliche Form gibt. Und ich empfinde Tamera im Moment wie eine Art von Basiscamp für eine Gipfelbesteigung. So würde ich es beschreiben. Wir haben damals gedacht, dass es alles viel schneller geht. Aber Tamera ist noch kein Heilungsbiotop in diesem Sinn, wie es in der Vision ist. Aber die Vision gibt uns die Kraft an den vielen Stellen, wo man eben zwischen den zwei Systemen sich bewegt und immer die Frage hat, was ist denn jetzt wirklich die nächste Stufe, um eine Gesellschaftsform zu entwickeln, die modellhaft eine Friedenskultur einleiten kann. Und Tamera geht da durch viele Prozesse jetzt, ich meine, wie alle Gemeinschaften, ne? Weil wir genau irgendwie, es heißt ja, aussteigen aus dem System der Gewalt und einsteigen in eine Kraft des Friedens. Und gleichzeitig sind wir, an welchem Ort auch immer wir leben, sind wir natürlich verbunden mit dem patriarchalen System, mit der Kriegsmatrix. Und wie man da jetzt tatsächlich so aussteigt, dass welche Macht ist höher als alle Gewalt, das zieht sich eigentlich in alle Bereiche dann, diese Thematik. Und wir setzen sehr viel Aufmerksamkeit in die, Gemeinschaftsbildung. Und parallel bauen wir die Kernbereiche eben auf. Also was heißt eigentlich eine nachhaltige Ökologie wirklich? Wie kooperiert man mit der Landschaft? Welche Ernährung stimmt? Dann welche Technologien werden gebraucht, die nicht mehr die Erde ausbeuten, sondern wirklich in Resonanz stehen mit dem Erdfeld, und so weiter. Also so haben wir die verschiedenen Bereiche in Arbeit und versuchen, ein erstes Modell zu entwickeln.
Viele spannende Themen, finde ich, die du jetzt angesprochen hast, ne? Und jetzt muss man mal sagen, wenn wir uns analysieren, dann muss man sich, glaube ich, auch im ersten Schritt eingestehen, dass wir aus traumatisierenden Gesellschaftsstrukturen kommen. Wir wurden sozialisiert auf Kampf, Überlebenskampf, Konkurrenz, Mangel, Trennung. Und ja, wir sind eine traumatisierte Gesellschaft durch die Strukturen, aber gleichzeitig auch ganz oft Bindungsstörungen, ja, weil du hast es gerade angesprochen, die Generationen über uns sind Kriegskinder und darüber die Generation hat es aktiv miterleben müssen. Und diese ganzen Störungen sind es eigentlich, die immer wieder zu Konflikten führen zwischen den Menschen, auch zwischen Paaren und dann zur Trennung führen. Das ist ja dann immer die Flucht sozusagen. Und wie geht ihr als Gemeinschaft damit um? Also ihr habt ja in den 40 Jahren vermutlich auch Verschiedenes ausprobiert, weil es nicht das Erfolgsrezept gibt oder gab von Anfang an, sondern was hat sich denn als das herausgestellt, was für euch funktioniert? Was brauchen Menschen, um harmonisch zusammenzuleben?
Eine tolle Frage. Also als wir angefangen haben 1978, das war noch in Deutschland, da haben wir nach einiger Zeit gemerkt, dass wir das Liebesthema ins Zentrum stellen müssen. Also wir hatten ursprünglich vor, freie Universität mit allen Forschungsbereichen. Und dann haben wir sehr schnell gespürt, wenn man eine Gemeinschaft zum Funktionieren bringen will, dann braucht das Thema Liebe und Sexualität eine hohe Aufmerksamkeit, weil hier die größte Verlustangst ist, weil hier das Trauma am meisten ist. Und das haben wir bis heute noch als ganz tiefes Forschungsthema. Wie funktioniert es wirklich? Und man spürt, dass man das Trauma muss beleuchtet werden. Also das heißt, man braucht Heilungsbereiche, wo man tief genug hineinschauen kann. Und man findet eigentlich in jedem Individuum das Thema immer etwas anders verlagert. Aber es gibt so Grundthemen, die sind überall die gleichen. Und da geht es jetzt um die Frage, wie baut man denn ein gemeinschaftliches Leben auf, wo wir aus zum Beispiel diesem Thema Konkurrenz und Vergleich tatsächlich austreten können? Oder was passiert denn, wenn mein Liebespartner sich einer anderen Partnerin zuwendet? Was für ein Gefäß braucht es? Und wir geben in Tamera viel Aufmerksamkeit auf diesen Bereich. Und wir merken auch jetzt, dass zum Beispiel, es gibt eine ganze Gruppe von Menschen, die sind seit über 40 Jahren dabei. Und da ist eine Art von Grundsolidarität entwickelt, die für neue Menschen erstmal entwickelt werden muss. Die können ja nicht einfach sich da so anschließen, ne? Und so sind wir auch stark bei der Generationsfrage, wie gibt man jetzt, wie nehmen wir den Elderposten an und wie kommen neue Menschen in die Leitung? Das sind alles ganz tiefe soziale Fragen. Und parallel, je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass die ganzen Liebesthemen ohne, ich sage jetzt mal den spirituellen Aspekt, die Worte sind immer schwierig, ohne den spirituellen Aspekt nicht lösbar sind. Und mit spirituell meine ich im Grunde die Wiedereinbindung in eine universelle Lebensform, wo wir wieder herausfinden, was ist denn eigentlich die Urnatur, die mit dieser Angst gar nicht, die diese Angst gar nicht kennt. Also man spürt immer wieder, dass jeder Mensch hat ein Trauma und jeder Mensch hat aber auch dahinter sowas wie eine heile, unverletzbare Gestalt. Wir nennen das die entelechale Gestalt eines Menschen. Also das Ziel ist uns immanent, ja. Und das will kulturell wieder freigelegt werden. Und dafür brauchen wir, also ich selber mache viel Forschung in der Natur, Kooperation mit allen Wesen, wo man spürt, die aus der Natur kommen uns die Helferkräfte zu, die wir brauchen, um unsere menschlichen Konflikte zu lösen. Und das ist ein ganz anderes Verhältnis zur Natur, als man normalerweise hat, ja, wo man sagt, ja, da machen wir Gärten, dann haben wir zu essen. Mhm. Es ist ein Kontaktpunkt, der beiträgt zur Heilung.
Ja, kann ich mir vorstellen. Und vielleicht kannst du noch mal diesen Ansatz der freien Liebe etwas genauer beleuchten, weil ich glaube, viele können sich das jetzt nicht so vorstellen. Also im Vorgespräch haben wir auch schon besprochen, es ist freie Liebe, aber nicht im Sinne von Konsum oder auch nicht zu verwechseln mit Unverbindlichkeit. Also es ist, was ja für uns erstmal aus unserer Sozialisierung vielleicht ein Gegensatz ist, ja. Weil wir ja ein sehr fixes Bild von unserer Partnerschaft haben. Ich gestehe ich auch erstmal, ja. Also ich merke ja, welche Bilder ich dazu im Kopf habe. Und wie kann es denn oder wie lebt ihr es denn, dass es trotzdem funktioniert? Ja.
Also als erstes mal ist der Begriff freie Liebe, der löst tatsächlich ganz viel Projektionen aus, ne? Mhm. Auch Ängste. Aber im Grunde mal ganz schlicht, kannst du denn lieben, ohne frei zu sein? Also der Begriff der Freiheit ist eigentlich der Liebe immanent. Also du wirst ja nicht dich zwingen lassen, jemanden zu lieben, ja? Also da kommt man auf Punkte, wo man spürt, also zum Beispiel der Begriff der Partnerschaft der ist der Liebe immanent. Ich glaube, jeder Mensch hat diese ganz tiefe Sehnsucht nach Treue. Und dann, unter welchen Bedingungen ist denn Treue wirklich möglich? Das, also wahrhafte Treue, wo man nicht mehr lügen muss, wo man nicht mehr einen ganzen Teil seiner inneren Sehnsüchte voreinander verschweigen muss, ja, dann kommen wir in den Bereich der freien Liebe. Und dann kommen wir auch da an traumatische Punkte, weil ich würde sagen, das Bild der Ehe, was heute oder in den letzten Jahrhunderten die Gesellschaft geprägt hat, war sehr stark geprägt von patriarchaler Kultur und davon, dass man ein Liebesbild den Menschen fast aufgezwungen hat. Und dann geht man weiter in die Forschung und dann spürt man, dass es in den matriarchalen Kulturen diese Art gar nicht gab. Wenn man dann in die Göttinnenforschung geht, dann merkt man, boah, die ganzen Göttinnen, die waren frei. Und da war der Eros und Religion waren eins. Das war miteinander verbunden, weil man wusste, dass aus dem Eros jedes Wesen kommt. Ja, es hat also einen ganz anderen Stellenwert. Und bei uns in unserer Kultur wurde die Liebe so privatisiert. Und übrigens privat, der Begriff kommt von Rauben, ja. Man raubt der Welt etwas und sperrt es in einen Käfig ein. Und ich glaube, das führt zu so unendlich vielen Liebesdramen. Und dann spürt man, dass das freie Liebe-Thema in der normalen Gesellschaft gar nicht lösbar ist. Also man muss ein ganzes neues Kultursystem entwickeln, damit diese Vertrauenskraft wirklich blühen kann. Und dann kommt man auf die Frage, was ist eigentlich weiblich? Jetzt mal, wenn man die ganzen Konditionierungen weglässt, gibt es das in der Kultur? Gibt es eine Urquelle, die wir weiblich nennen? Und was ist das heilige Männliche? Gibt es das wirklich? Und da kommen wir in die Schöpfungsmythologie eigentlich. Und in Tamera arbeiten wir auf allen Ebenen. Und auf der menschlichen Ebene haben wir zum Beispiel einen Ort hier unten eingerichtet, den nennen wir unseren Tempel der Liebe. Da wohnt niemand, es ist ein kleines Haus, ein wunderschönes Tal und da machen wir immer wieder mit der Gemeinschaft kleine Seminare oder kleine Liebesschulen, wo man dann, wenn Partner zum Beispiel in den Konflikt kommen, der privat gar nicht lösbar ist, dass man ein Umfeld schafft, wo man sich wirklich zuhört und wirklich die Sehnsüchte der Frau kennenlernt, die Sehnsüchte des Mannes kennenlernt. Und da heraus entsteht eine neue Kultur. Wir haben auch einen Frauenrat zum Beispiel, wo man dann hingehen kann, wenn man Unterstützung braucht in den privaten Liebesthemen. Es entwickelt sich ein ganzes System daraus.
Kannst du vielleicht nochmal Thema, also du hast es ja schon ein bisschen umschrieben, oder vielleicht nochmal an dem konkreten Beispiel vielleicht nochmal so ein bisschen plastisch machen. So dieses, ich hatte es jetzt so verstanden, also es geht schon um Treue in der Liebe, aber der Weg dahin kann vielleicht erfordern, dass es erstmal irgendwie eine Weitung gibt.
Ja. Ja. Ja, also ich kann von mir persönlich sagen, ich habe sehr früh geheiratet, eigentlich gegen meinen Willen, weil ich schon damals wusste, die Ehe ist gar nicht wirklich mein System. Und meine Liebesbeziehung ist damals voll gescheitert am Thema der Eifersucht. Ich hatte damals noch viel zu wenig Wissen und mein Liebespartner wurde wahnsinnig eifersüchtig bei jedem bisschen, was ich tat, weil er meine freie Natur irgendwie gespürt hat und Verlustangst. Unser ganzes, also ich würde sagen, die Eifersucht hat die Beziehung zerstört. Und da kenne ich viele, viele Beziehungen, wo das sehr ähnlich ist. Und jetzt meine jetzige Liebesbeziehung, mein Partner, den habe ich 1978 kennengelernt, Mitbegründer unseres Projektes. Wir waren gar nicht auf der Suche nach dieser Art von enger Beziehung. Und dadurch konnte ich ganz anders reinhorchen, was sucht eigentlich der Mann? Also er konnte mir in einer Weise erzählen, wenn er zum Beispiel fremde Frauen im Supermarkt sieht, was da in ihm passiert, ja, was das in ihm auslöst. Und ich habe eine richtige Welt entdeckt, weil wir diese Freiheit noch hatten. Als wir dann in immer intimere Partnerschaft kamen, habe ich, obwohl ich dachte, ich würde Eifersucht nicht mehr kennen, kam sie plötzlich wieder. Ja, was macht er jetzt? Wo geht er jetzt hin? Und wir mussten Formen finden, um uns so tief und so wahr wie nur möglich mitzuteilen, wohin unser Weg geht. Und wir leben seit vielen, vielen Jahren bis heute eine offene Partnerschaft, wo ich zum Beispiel die Eifersucht in der Form einfach nicht mehr kenne. Ich weiß, was mein Partner liebt und ich weiß, er rennt deswegen nicht von mir weg. Und ich konnte in diesem geschützten Rahmen die Erfahrung machen, was es bedeutet, wenn ein Mann zu einer anderen Frau geht, zurückkommt und ich merke, unsere Partnerschaft wird dadurch bereichert, statt dass sie verarmt. Unser Eros wurde reicher. Alles wurde fülliger. Das hätte ich in der normalen Kultur draußen nicht erleben können, weil da ist es klar, wenn er fremd geht, dann ist Schluss, ja. Also man geht gar nicht an diese Stellen ran und die brauchen aber so einen weichen Schutz, weil eben das ganze Trauma, die ganze Verlustangst, die wir mit der Muttermilch eigentlich aufgesogen haben, auch in uns wirkt. Und das ist in dem Sinn wirkliche partnerschaftliche Kultur, ist aus meiner Sicht ein Gemeinschaftsunternehmen. Das kann man privat gar nicht schaffen.
Und du hast es auch vorhin schon mal erwähnt, ich will noch mal kurz zurückkommen, weil wir gleich in ein anderes Thema gehen. Du hast gesagt, wenn man den Menschen anschaut, hat er immer die gleichen Traumata. Also ich, und das denke ich auch, glaube ich auch entdeckt zu haben. Und ich, du hast es gerade schon gesagt, also es ist die Verlustangst oder die Eifersucht ist wahrscheinlich das Resultat aus der Verlustangst, ja, was ich dann auf meinen Partner projiziere. Und das resultiert aus unseren Bindungstraumata, die wir alle haben, also auch eine eigene Minderwertigkeit. Also die wenigsten Menschen haben ja wirklich ein echtes Selbstwertgefühl. Ja. Und sind es auch die Themen, denen ihr auch begegnet in der Gemeinschaft?
Absolut.
Wahrscheinlich fließt das alles in das Thema Liebe mit ein oder in der Partnerschaft wird es am deutlichsten, welche innere Leere oder welche Kompensation es am Ende wir dann benutzen, ja, um das aufzufüllen. Aber das ist ja echt so ein komplexes Thema, was da alles in uns eigentlich ja, falsch installiert worden ist, sage ich mal. Wie kann man das, weil das muss ja jeder Mensch für sich heilen, damit man wirklich in dieser Gemeinschaft sein kann, ja? Wie geht ihr auch damit um? Oder was sind für dich so die Themen, wo du sagst, da, das ist so eine Herausforderung?
Also eben, ich glaube, jeder Mensch kommt persönlich an diese Themen, weil das menschheitliche Themen sind. Und man kann es gar nicht alleine für sich heilen. Also Therapie nutzt schon, aber wenn nicht ein neues System entwickelt wird, dann wiederholt sich ja. Dann hat man gerade mal was therapiert und dann kommt die nächste Partnerschaft und man muss sich wieder anbinden an ein System, was eigentlich nicht der unserer, ich sag mal, Urnatur entspricht, wo unser wildes Element zum Beispiel Raum bekommt, ja. Und in dem Zusammenhang, also du sagst es als Beispiel, oft sucht man im Partner alles das, was man bei sich als Schwäche empfindet. Also Gegensätze ziehen sich an. Und dann kommt man zueinander und man projiziert das Wunderbare aufeinander und dann kommt man näher und der eine will sich dann so da andocken, das ist wie so ein Kartenhaus, da ist gar kein Gegenüber mehr, ja. Und eine wirkliche Partnerschaft lebt ja davon, dass jeder sein eigenes Universum immer tiefer entdeckt und auch mitteilen kann. Und für mich war es zum Beispiel eine Entdeckung, wo ich gemerkt habe, dass wenn das erste Kind kommt, dann denke ich als Frau automatisch, ohne mir bewusst zu sein, jetzt bin ich ja nur noch die Mutter. Jetzt bin ich erotisch nicht mehr interessant. Und wenn man das natürlich denkt, dann wird man immer gucken, ja, da ist er jetzt angezogen, da ist er jetzt angezogen. Bis ich gemerkt habe, ein wirkliches Mutterbild, was ich bejahe, ist so attraktiv, ja. Aber das muss man erstmal in sich selber finden. Und dann habe ich eine Schlüsselerfahrung gehabt, wo, wenn man sehr tief in dem Eros zueinander kommt, dann gibt es oft eine Stelle, wo die Frau sagt, bitte geh nicht weg. Und er ist so entfacht, dass er erst recht Lust hat, jetzt loszuziehen. Und das schafft fast immer Konflikt. Dabei sind beide Bereiche voll berechtigt und richtig. Und normalerweise kann die Frau es kaum vermitteln, diesen Punkt zu sagen, bitte geh nicht weg, sondern sie fühlt es, dass er weg will, wird wütend und wird die Furie. Jetzt aber für den Mann sichtbar zu machen, wonach sie sich da sehnt, dann wird sie ein Attraktor, dass er, obwohl es ihn loszieht, bleiben will. Und das andere war für mich die Entdeckung, dass wenn er loszieht, ich ganz tief bei ihm dabei bin. Also das ist so ungefähr, hey Mama, akzeptiere mal das, was ich da in der Welt alles entdecke, kannst du das auch lieben? Und das war für mich ein Schlüsselerlebnis, wo ich viel tiefer erleben konnte, ach ja, klar muss der jetzt in die Welt und er wird zurückkommen. Und das sind so Geheimnisse der Partnerschaft, die dann durch die Jahrzehnte hindurch einen in immer tiefere Bereiche führen. Also mein Lieblingssatz heißt, du kannst nur treu sein, wenn du auch andere lieben darfst.
Ja, schön.
Das heißt, da war irgendwie einerseits so, vielleicht auch als Weg, so die Entkopplung, vielleicht auch erstmal von Liebe und Sexualität, gewissermaßen, können wir ja. Das so sagen. Und dann hast du noch so den inneren Prozess beschrieben, wie, ne, je nachdem, was ich mir selbst zu mir sage, wie ich vielleicht dann auf den Partner reagiere oder selber eine Eifersucht in mir entfache. Genau. Und was ich auch noch gehört habe, war so ein bisschen, da habe ich so die Analogie, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen.
Ja, genau.
Das klingt ja so, es braucht ein ganzes Dorf, um den Raum für ein Paar zu bieten, den es braucht.
Ja. So ist es ja. Also ich glaube nicht, dass ich mit meinem Liebespartner zusammen hätte bleiben können, ohne dieses Umfeld. Das sind zwei viel zu große Mächte, ja. Und da kommen wir dann eben auch an das Thema, du sagst Entkoppelung. Für mich nicht Entkoppelung vom Eros, sondern Entkoppelung von der Fixierung aufeinander.
Mhm.
Und ich als Frau musste entdecken, ich bin auch noch mit 96, wenn ich dann noch lebe, ein erotisches Wesen. Und das ist nicht angewiesen darauf, dass ein Partner meine Sehnsüchte erfüllt. Ja, man ist per se erotisch und auch ein sexuelles Wesen. Und das durften wir in den letzten Jahrhunderten ja nie zeigen. Das durfte man ja nur in der Ehe offenbaren. Wenn man das aber wesensgemäß wieder ausstrahlen kann und darf, dann verschwindet auch ein ganz großes Stück von der Verlustangst. Und das gilt für beide. Ich meine, heute ein Mann zu sein, ist wirklich eine sehr große Herausforderung, weil seine sexuelle Natur hat eigentlich keinen anerkannten, wirklichen geschützten Raum, ja. Und dann kommen die vielen Gewalttaten zustande und was wir wissen, also nicht der Eros selbst ist gewalttätig, sondern die Unterdrückung des Eros führt zur Gewalt. Und das ist so. Und davon können wir heute Bücher mitfüllen. Wir wissen, wie viel Missbrauch geschieht, ne? Hinter verborgenen Wänden.
Ja. Da passt vielleicht auch nochmal so die Überleitung zum, du hast geschrieben, dass du, oder so hatte ich es verstanden, dass du quasi, wie nennt man es, durch geistige Anbindung Bilder von einer urgeschichtlichen Utopie, einer Vision da bekommen hast. Mhm. Vielleicht könnte das jetzt nochmal anreichern, so mit dem, was wir schon gesagt haben, wie die vielleicht grob skizziert werden könnte.
Ja, das ist natürlich ein ganz spannendes nächstes Kapitel. Ich werde hier im April ein Seminar durchführen mit der Susanne Fischer-Rizzi, die ganz tiefe Forschung betrieben hat zu der matriarchalen Urkultur. Und jetzt das mal anzuwenden, was würde das für eine Kultur heute eigentlich bedeuten? Also wir wollen ja nicht zurück, wir wollen nicht zu den Neandertalern oder was, aber dass da ein Wissen in uns als Erinnerung auch liegt, das ist ein enorm spannender Punkt. Und für mich fing es an, als ich Tamera gesucht habe als Ort. Wir sind ja erst 1995 hier nach Portugal gekommen. Da habe ich einen Steinkreis entdeckt, einer der ältesten Steinkreise, glaube ich, in Europa. Und ich habe mich damals total berühren lassen von dieser, da stehen 96 große Megalithen. Und ich war immer verbunden mit der Frage, wer hat die hier aufgestellt, wofür und warum? Und bin dort sehr, sehr oft gewesen, habe dort auch Wachnächte verbracht und habe mir immer vorgestellt, ich kann jetzt aus dem Erdkörper Informationen empfangen, wie die hier gelebt haben und was das für eine Kultur war. Darüber habe ich ein ganzes Buch geschrieben. Das heißt Traumsteine, Entdeckung eines Reise in ein friedliches Zeitalter. Und mir ist eine ganze Kultur offenbar worden, wie die als Kollektivbewusstsein gelebt haben, also als Gemeinschaftsbewusstsein, wo jedes Wesen seine Berechtigung hat. Ja, das fängt an, also das Kinderaufwachsen und die Welt der Pflanzen. Dann die etwas älteren Kinder, wie sie verbunden sind mit der Welt der Tiere. Dann erwacht Eros und es muss eine Schule geben. Was ist das für eine kosmische Energie, mit der wir agieren können? Und so weiter. Dann kommt Beruf, Berufung. Also mir wurde ein ganzes Gesellschaftssystem auf medialer Weise mitgeteilt. Ich bin dann auch nach Malta gereist, habe viele solche Orte besucht. Und dann auch angefangen zu studieren in vielen Büchern über matriarchale Kulturen. Und ich finde das umwerfend jetzt mal. Alleine, wenn man im deutschsprachigen Raum oder in Österreich mal den Spuren folgt, ne, wie im ganzen Donautal gewaltfreie Kulturen hochentwickelt waren, wo man nicht, wie man oft so denkt, ja, die hatten noch keine Ahnung, die waren fast wie Tiere. Das ist so ein falsches Bild. Und da kommt, glaube ich, also wenn ich mal holistisch denke, würde ich sagen, jeder Mensch hat auch diese Urerinnerung in unserem Zellwissen und wir müssen es lernen, damit wieder uns zu verbinden. Und ich glaube, dass der Haupteinbruch historisch war so etwa vor 7000 Jahren, wo eben die patriarchale Kultur, ausgehend von Ägypten oder von den Kurganvölkern, plötzlich kam dieser Gedanke der Macht auf, dass man Macht haben kann über andere Wesen. Und vorher war einfach eine Kultur der Göttin, eine Kultur der Verbundenheit. Und dem nachzugehen und das immer tiefer zu verstehen, welche Wunde muss da eigentlich geheilt werden in uns, damit wir wieder eintreten können in den Raum der heiligen Matrix. Also mit heiliger Matrix meine ich die Schöpfungsmatrix, die ja einfach da ist. Die können wir ja nicht wegleugnen, ja.
Super. Das heißt, also einerseits ist es in uns und zum anderen könnte so ein Ansatzpunkt sein, mal dein Buch zu lesen, das mit den Steinen und mal diese Utopie sich auf der Zunge zergehen zu lassen.
Ja, klar. Also wir haben viele Bücher geschrieben zu den Themen. Das sind ja unsere Lebensthemen, ne? Auch zu dem Eros-Thema da. Und sie erkannten sich. Also Sexualität heißt ja ursprünglich im Hebräischen erkennen. Und was ist da passiert, dass auf einmal die Eva, die den Adam verführt hat, dem Teufel gleichgesetzt wurde? Ne? Was ist denn da historisch eigentlich passiert und wie können wir das heilen?
Eure Bücher verlinken wir auch darunter, Sabine, falls es jetzt jemand spannend findet, mit Sicherheit, dann kann er da einfach schauen. Und ich würde gerne nochmal auf das Thema Corona zu sprechen kommen, weil was ich auch spannend fand, ich habe mal mit anderen Lebensgemeinschaften telefoniert und da wurde mir gesagt, das hat auch so eine ganze Gemeinschaft gespalten, ja, von 100 Menschen und die eine Hälfte ist geimpft, die andere nicht und dann diese Problematik, die sich durch diese mediale Stigmatisierung ergeben hat, ist natürlich dann auch in dieser Gemeinschaft, vermute ich. Und wie seid ihr denn mit diesem Thema umgegangen? Also auch für euch kam das ja ganz plötzlich nach vielen Jahrzehnten. Ja. Wie war das bei euch?
Ja, das ist auch bei uns ein Thema, auf jeden Fall. Und es gibt auch da einen neuen Text, da habe ich jetzt leider nicht den Link, wo wir haben viele Texte verfasst, aber es gibt jetzt gerade noch mal einen ganz neuen zu dem Thema Umgang mit Corona, verfasst von meinem Partner Dieter Duhm. Mhm. Und es ist unsere hauptgeistige Forschung, heißt, was können wir tun, um nicht beizutragen zur Polarisierung? Aus meiner Sicht ist da eine Absicht dahinter. Ja, das geht ja bis in Familien, dass da auf einmal durch Weltanschauungen Trennungen entstehen. Ja. Und ich glaube, dass wir in ein Zeitalter eintreten, wo höchstmögliche Vielfalt und auch Meinungsunterschiede erlaubt sein müssen. Und das System der Kontrolle, was im Moment noch mal so mächtig zuwächst, wird irgendwann sterben. Davon bin ich überzeugt. Es wird nicht mit Kontrolle das Leben wird siegen. Also es wird nicht mit Kontrolle funktionieren. Und in dem Zusammenhang, jetzt ich persönlich zum Beispiel, würde mich nur wenn es unbedingt sein muss, impfen lassen, weil ich glaube, dass, wie ich in der Natur vorgehe, es gibt keine Feinde. Also wir vergiften auch keine Ratten, wir vergiften keine Ungeziefer. Ein Virus ist ja eine Information, trägt ja eine Information in sich. Und da reinzuhorchen, wie kann unser Immunsystem sich stärken, wie muss unsere Lebensform sein? Und meiner Meinung nach, ich finde es so absurd. Ich habe in einem Text geschrieben, wenn jetzt plötzlich ganz viele Delfine krank werden, dann wird man nicht gucken, welchen Virus haben die, sondern man guckt, das Wasser ist verschmutzt. Ja, da ist etwas krank im Ganzen, was zur Krankheit im Individuum führt. Und da meine ich, ist es jetzt Alarmstufe, dass wir wirklich gucken, wie finden wir denn eine Lösung auf die Klimafrage? Wie finden wir eine Lösung, dass wir die Erde nicht weiter ausbeuten? Wie finden wir eine neue Technologie? Und ich glaube, da sind sich in Tamera trotz vieler Meinungsunterschiede, die auch hier aufflammen, ist die Grundrichtung halt klar, ja, die Forschungsrichtung ist klar. Und die heißt aus meiner Sicht im Moment dringender denn je, wie können wir dezentrale Systeme aufbauen, die kooperieren mit den Kräften des Lebens, mit Tieren, mit Pflanzen, mit Gewässern, mit dem Feuer, überall. Also dass die zunehmenden Brände, das Feuer ist zum Feind geworden. Ja, man darf im Sommer nirgends mehr Feuer zünden, statt zu wissen, hey, diese Kräfte wollen in Balance kommen. Wir brauchen ganz neue ökologische Systeme, wo alle diese Kräfte wieder ihre Daseinsberechtigung haben, ihre Komplexität schafft Überlebenskraft.
Ja, und ich finde, das hat die jetzige Zeit eigentlich gut gezeigt, weil es war so absurd, also diese Maßnahmen sind ja immer noch so absurd, ja. und daran, dass einige das gar nicht spüren, sondern als normal empfinden, finde ich, kann man gut erkennen, wie weit unsere Gesellschaft eigentlich von dem entfernt worden ist, was wirklich Leben bedeutet. Ja, absolut. Es ist so unnatürlich, und dass man wirklich auch noch hinter diesen Maßnahmen steht, die ja Spaltung, Trennung, Isolation, Quarantäne, Kita oder Spielplätze abriegeln, Sportplätze abriegeln, wo man eigentlich weiß, okay, das ist das, was der Mensch braucht, um gesund zu sein. Ja, Gemeinschaft, Sport, Bewegung und all das wurde verboten. Und es gibt die Gesellschaft, die es immer noch sinnvoll erachtet, zum großen Teil. Ja,
die größte, das ist ja, man muss aufpassen, nicht zu resignieren. Und deswegen, ich mache manchmal fast Nachrichtenentzug, damit ich mich wieder mit der Quelle verbinde, wo ich weiß, also entweder die Erde schüttelt irgendwann die Menschheit ab, wenn wir wirklich so gar nicht begreifen wollen, oder man fängt langsam an, wirklich, also da kommt die Frage, welche Macht ist höher als alle Gewalt, ne? Und ich kann mir das nur vorstellen, dadurch, dass wir Lebenssysteme entwickeln, die sich mit dieser ganzheitlichen Kraft verbinden und dann auch den Mut zu haben. Also ein Nein, was nicht in Gegnerschaft geht, aber trotzdem klar ist. Ja.
Mhm. Ja. Um für sich den Weg zu finden. Ja. Ja. Und auch darüber habt ihr ja zum Beispiel Kurse. Weil ich glaube, du hast vorhin auch gesagt, ohne die spirituelle Sicht oder die Lebensweise geht es gar nicht. Das glaube ich auch, weil nur dadurch ja so ein ganzheitliches Verständnis kommt. Ja, wir sind ja auch beschnitten in unserem Weltbild und dadurch auch in unserem Menschenbild. Und was gilt es denn aus deiner Sicht wieder, um das wieder Stück für Stück zurückzuerobern, was wir eigentlich sind? Ja, diese Schöpferkraft und dieses grob und feinstoffliche zu verbinden und es überhaupt wahrzunehmen. Weil ihr gebt zum Beispiel Kurse zur spirituellen Lebenspraxis, zum Gebet, zur Segnung, zum kosmischen Heilfeld. Was sind denn deiner Ansicht nach so die wichtigsten Schritte, die man unternehmen kann, um das in sich zu finden und zu spüren?
Also im Moment ist für mich der allerwichtigste Schritt, eine spirituelle Lebenspraxis zu finden, wo wir die Quelle des Urvertrauens wieder aktivieren. Und ich meine, die Religion hat uns gründlich getrennt. von dieser Lebensquelle. Ich denke, dass wir, also es gab das religiöse Zeitalter, dann gab es den Atheismus, der sich erstmal dem materialistischen Zeitalter, ja, und jetzt fängt für mich in gewisser Weise das spirituelle Zeitalter an. Das ist immer mit den Worten schwierig, weil ich meine keine Tröstungsphilosophie und ich meine auch eine Kraft, die uns trotzdem mit den politischen Ereignissen verbindet. Aber immer wieder, wo ist die Quelle, die alles dieses Kommen und Gehen sieht? Also wir haben einen Zeugen in uns. Es gibt die Zeugenschaft, ne? Und es gab ja auch in dem religiösen Zeitalter so richtig das Denkverbot. Also Menschen, die wirklich gedacht haben, wurden auch ans Kreuz gebracht, ne? Und hier, also ich selber muss ganz viel in die Natur gehen. Ich gehe sehr viel in die Meditation, weil ich fühle, dass wir uns wieder verbinden können mit der heiligen Matrix des Lebens. Und das kann man auf buddhistischen Weg, also es gibt viele Wege dahin, aber es ist immer so ein Punkt, wo man erstmal diese vielen Dialoge zum Schweigen bringt und wahrnimmt, also in die Wahrnehmung kommen, ja. Die Zukunft beginnt immer jetzt. Und das ist für mich im Moment fast das Dringendste, also dass man sich aus dem Ghetto der Religion befreit, aber die Urquelle des Lebens wieder aktiviert. Ich meine, dass sie immer da ist und aus dieser Quelle, ich nenne es dann die innere Stimme, kommen uns auch die Hinweise. Jede Person hat so eine Art von GPS. Also im Grunde, so wie die Sonne sehr klar ihre Bahn läuft, so könnten wir das auch. Und das wiederzufinden, das ist, glaube ich, gerade die Herausforderung. Und ich bin auch, muss sagen, ich bin irgendwie trotz allem sehr zuversichtlich, weil ich das Gefühl habe, dieses Jahr wird viele Menschen dahin führen, dass sie, da kommt vielleicht erstmal Empörung, wenn man merkt, wie betrogen wir wurden, ja, von unserem System. Und dann kommt aber was Tieferes. Das kommt dieses, wo das göttliche Ich einsetzt, dieses Ich-Sagen, ja, ich nehme Verantwortung an für meine Umwelt. Und wir sind ja Gemeinschaft, ob wir wollen oder nicht. Menschen, also Gemeinschaft ist so elementar wie das Atmen. Und das kann ich überall erproben. Und überall kann ich prüfen, wann gehe ich denn in die Feindesmatrix und wann ist diese heilige Matrix in mir aktiv. Und ein da heißt für mich ein Kernsatz eben von der Matrix der Angst in die Matrix des Vertrauens.
Ja. Ist das auch ein Aspekt, den du machst ja auch ganz viel Friedensarbeit, ne, und bist da irgendwie in Krisenherden unterwegs. Ist das auch so der Ansatz, den ihr da verfolgt?
Ja.
Also quasi diese Verbindung wieder mit dem, ja, mit der Matrix des Vertrauens?
Ja. Also für mich ganz stark. Ich hätte das sonst gar nicht machen können. Also jetzt mal als Beispiel die Friedensgemeinschaft in Kolumbien besuchen, wo in jeder Familie Menschen ermordet wurden und die das Trauma natürlich wahnsinnig tief in sich tragen und trotzdem in Kolumbien, ist eine Bauerngemeinschaft, ihre Waffen niedergelegt haben und gesagt haben, wir müssen hier zusammenkommen, wir müssen gemeint, es ist eine Notgemeinschaft in gewisser Weise, ne? Und dorthin zu fahren, das war für mich eine tiefe existenzielle Auseinandersetzung. Kann ich das verantworten, weil ich auch andere Menschen mitgenommen habe? Und es ist immer dieser Punkt, du kannst hinter dem ganzen Trauma die heile Gestalt entdecken. Und das gibt mir die Kraft. So stehe ich dann manchmal auch Offizieren gegenüber und mache sie mir nicht zum Feind, sondern obwohl ich weiß, wie viele Menschen die umgebracht haben, ja, trotzdem diesen Kernpunkt finden, wo ich weiß, auch dieser Mensch trägt, ich nenne es jetzt mal die Buddha-Gestalt oder Christus-Gestalt in sich und die möchte ich berühren. Und wenn das gelingt, dann kommt eine neue Macht, ja, eine neue Macht der Kooperation.
Und ist es dir immer gelungen, Sabine? Oder gab es auch Fälle, wo man, ja.
Also in Israel, als wir damals gepilgert sind durch Israel und durch die Westbank, es war existenziell. Also da hatte ich Situationen, wo ich gedacht habe, ich kann nicht mehr. Also ein Beispiel, wo wir in, da waren wir in Anata in einer Schule und da ging mitten durch den Schulhof die Mauer und dann kommen dann immer die israelischen Panzer und die kleinen Jungs da, die Palästinenser werfen Steine und die anderen haben Panzer und können schießen. Und in mir war so eine Wut und Empörung. Ich habe eine ganze Nacht nicht geschlafen und habe gesagt, Gott, was soll man denn da noch tun? Jetzt mach du. Und dann war interessanterweise, kommt genau an den Stellen, wo man oft denkt, ich kann nicht mehr, kommt dann diese höhere Kraft. Und ich wusste dann am nächsten Morgen genau, dass ich jetzt alle Lehrer einberufen muss und die Schüler auf den Schulhof. Und dann habe ich da eine Ansprache gehalten, die, das war nicht ich, also die kam durch mich durch, ne? Und solche Erlebnisse habe ich oft. Und natürlich, was heißt gelingen oder nicht gelingen? Wenn es voll gelungen wäre, dann gäbe es jetzt kein Paramilitär mehr in Kolumbien oder in Israel, kein Militär mehr. Also es ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Und trotzdem jetzt diese Kraft zu behalten, ne, und zu wissen, nur aus dieser Quelle kommt die Lösung. Ich komme schon immer wieder tief an Zweifel und muss mich dann irgendwann 4 Tage unter einem Baum setzen, um zu prüfen, so, was ist der nächste Schritt? Ja.
Wow. Und vielleicht nochmal, was würdest du denn sagen, Corona bringt ja auch für viele so eine Zeitenwende, sagen wir, ja? Oder was ist es denn aus eurer Sicht, was Corona uns sagen will oder welche Art der Veränderung es vielleicht einleiten kann?
Also als Corona ganz neu aufkam, da bin ich hier gesessen, medial, und habe so eine Energie gespürt wie aus dem Kosmos und habe empfunden, jetzt kommt die Helferkraft, die uns zwingt, uns zu besinnen, worum es eigentlich geht. Und so empfinde ich das. Die Kogis haben eine Prophezie gemacht, wo sie gesagt haben, die Menschheit hat jetzt 4 Jahre Zeit und wenn sie es immer noch nicht versteht, dann wird eine viel schlimmere Krankheit kommen. Und das empfinde ich ganz ähnlich. Und was ist die Botschaft? Ich meine, hier hat man plötzlich keine Flugzeuge mehr gehört, ja. An bestimmten Stellen kamen die Delfine zurück. Also ich glaube, die Botschaft heißt einfach, dass wir uns wieder verbinden müssen mit der Erde als lebendigen Organismus und ganz tief hineinfragen, heilige Organismus Erde, was brauchst du, damit wir als Menschheit kooperierend mit dir überleben können? Und dann komme ich immer auf die Lösung von dezentralen Gemeinschaftsformen, die in sich überschaubar sind. Vielleicht sogar innerhalb von Städten, ne, wo sich diese Gruppen formieren werden und lernen werden, was heißt wirklich Kooperation. Also unser Organismus muss ja auch kooperieren. Das Herz wird ja nicht plötzlich sagen, ich will aber Lunge sein. Also da, und davon wirklich lernen, ganz tief lernen.
Ja, stimmt. Und da bildet sich ja auch viel, also wir bilden es ja im Kongress auch ab, was da alles in Bewegung geraten ist. Ja, wenn man seinen Fokus darauf setzt, dann sieht man, wie quasi eine neue Welt entsteht. Ja. Und vielleicht noch mal kurz zu Tamera. Ihr hattet ja während Corona oder während der letzten knapp 2 Jahre auch die Türen verschlossen, weil ihr gesagt habt, diese Maßnahmen wollt ihr, also ihr wollt diese Spaltung nicht mit ins Feld nehmen während der Besuche, aber jetzt öffnet ihr die Türen wieder für Interessierte.
Ja, wir werden es versuchen. Wir hoffen, dass es funktioniert. Wir müssen ja hier auch mit dem Nahfeld kooperieren, ja, in der Region. Und im Moment ist es, glaube ich, so, dass auch die Bürgermeister und alle so richtig dankbar fast sind, wenn wir wieder echt aufmachen. Und für uns war das auch ein inneres Anhalten. Das hat man schon fast vor Corona gespürt. Wir sind kein Seminarzentrum und wir müssen die richtige Form finden. Wie lässt man jetzt Gäste ein? Wie tief lässt man sie rein? Und wie müssen wir auch unsere eigene Forschung vertiefen, ja? Weil sonst fängt man auf einmal an, was nach außen zu lehren, was im Inneren hohl geworden ist. Also dieser Prozess ist auch in der Gemeinschaft jetzt noch ganz, ganz aktiv. Wie schaffen wir dieses System, wo wir das auch wirklich leben, was wir vertreten? Und parallel wollen wir uns ja öffnen. Ich sehe ja Tamera auch als eine Art von Treffpunkt und Oase für Menschen, die ganz anders aktiv sind in Krisengebieten oder innerhalb der Gesellschaft, ja, wo man kommen kann und sich geistig auftanken kann. Und das werden wir jetzt versuchen. Ab April werden wir die Türe richtig öffnen. Ich meine, wir hatten auch jetzt immer Gäste, immer wieder, ne? Aber nicht richtig groß öffentlich. Ja.
Das heißt, man kann auf der Website einfach schauen, ihr habt ja die Termine auch alle drauf, ne? Zu welchen Seminaren oder Kennenlernangeboten man mal schnuppern kommen kann, sage ich mal, ne? So ein bisschen energetisch auch gucken kann, ob das was für jemanden ist. Nehmt ihr denn noch neue Menschen auf? Das vielleicht für jemanden, der sich jetzt interessiert?
Also sicher nicht so auf die Schnelle, sondern das ist ein Prozess. Da kommt man erstmal in Seminare, dann kommt man vielleicht für eine längere Zeit und auf dem Weg wird sich das dann entwickeln. Was jetzt im Moment als Bewegung ganz stark läuft, also Tamera wird sich zum Teil vielleicht sogar verkleinern, weil wir denken, dass es gut ist, dass die Dinge echt transparent bleiben können und dass sich kleinere Zellen bilden, die auch ganz spezielle Themen verfolgen, ne? Auch innerhalb von Tamera, Dezentralisierung, das ist gerade ein spannender Vorgang und viele Menschen siedeln sich auch in der Nähe der, also in der Region an, was ich irgendwie toll finde, weil Tamera hört ja nicht an den Grenzen auf, sondern wie schaffen wir eigentlich eine Region? Wie Portugal könnte eine Region werden für einen neuen Umgang mit Solartechnologie, neuer Umgang mit Ernährung, mit dem Wasser. Also Portugal ist ja am Verwüsten und wir müssen ja, das können wir ja nicht nur innerhalb von Tamera verwirklichen, Wasserretentionslandschaften zum Beispiel, das muss sich ja ausdehnen.
Viele spannende Entwicklungen, die noch kommen, stimmt. Ja, und jetzt auch angestoßen wurden. Ja, liebe Sabine, ich danke dir sehr. Wir sind schon am Ende von unserem Gespräch.
Ja.
Und ich würde sagen, auch den Artikel zu Corona von Dieter Duhm, den verlinken wir auch nochmal darunter, dass jeder auch nochmal für sich schauen kann als Inspiration und Impuls. Und ja, dann wünschen wir euch weiterhin alles Gute für eure Gemeinschaft und auf das alles gelingt.
Ja, ich wünsche euch auch viel, viel Erfolg für euren Kongress. Ich finde es sehr, sehr toll und auch mutig, dass ihr das macht und wie ihr das macht. Wunderbar. Danke auch für die schönen Fragen.
Super. Danke. Tschüss.